Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, darf man über Geld reden? Sonntagmorgen von diesem Platz? Und darf man so aufdringlich diese bunten Plakate da aufhängen? Über das Finanzkonzept und die Überlegungen, die wir anstellen hier in der Gemeinde? Seit 3 Wochen hängen die da? Über Geld spricht man doch nicht. Oder? Jesus ist anders. Jesus spricht viel über Geld. Wer das Neue Testament liest, der merkt, da wird ganz viel über Geld gesprochen und über das Vermögen und was man damit machen kann. Jesus hat kein Tabuthema aus dem Geld gemacht, weil Jesus weiß, dass Geld ein ganz zentraler Bestandteil unseres Lebens ist. Sehr interessant, was jetzt gerade passiert im Zusammenhang mit dem Erdbeben und mit dem Tsunami und mit der Atomkatastrophe in Japan. Was da im wirtschaftlichen Bereich diskutiert wird. Dass also Leute meinen, das wird keinen großen Einbruch geben, weltwirtschaftlich betrachtet. Und die Japaner verkaufen jetzt ihre Anteile, um Geld flüssig zu machen für den Wiederaufbau. Auch das geschieht bereits. Also es muss uns nicht weiter irritieren. Und außerdem kann man ja da jetzt wieder neu investieren. Und das ist auch für manche Unternehmen interessant, die jetzt auch ihre Aktien auf den Markt werfen, damit Japan wieder aufgebaut werden kann. Geld, ein großes Thema, selbst angesichts der Katastrophe. Sehr irritierend für mich übrigens. Und dann dieses Gleichnis oder diese Parabel vom anvertrauten Geld, die wir gerade gehört haben. Mit Fachworten aus dem Bankwesen gespickt, da ist von Wechslern die Rede, da wird vom Zins gesprochen, vom Gewinn, von Talenten, vom Geld, von der Abrechnung, die gehalten wird, wo bilanziert wird. Und dieses Gleichnis vom anvertrauten Geld könnte man auch als biblische Investmentberatung bezeichnen. Was wir hier gehört haben, ist eins der Himmelreichsgleichnisse und zugleich eine ökonomische Vorlesung Jesu über biblische Investmentprinzipien. Wer jemals Geld angelegt hat oder überlegt, das zu tun, der muss wissen, welche Anlageform wähle ich eigentlich. Investiere ich in Aktien, wo ich also eine höhere Rendite erwarten kann, aber auch ein höheres Risiko eingehe? Oder nehme ich Aktienfonds, wo so mehrere Aktien zusammenkommen, wo das Risiko ein bisschen verteilt ist und trotzdem noch da ist? Auch da kann man ja überlegen, wie riskant investiert man, aber immer gewinnorientiert. Oder tue ich das Geld aufs Sparbuch mit meinem Geheimwort, dass ich da rankomme, inzwischen ja auch mit dem Ausweis. Dort ist es sicher, auch wenn es wenig Zinsen bringt. Oder verstecke ich es lieber, weil ich keinem vertraue und lege es unter die berühmte Matratze. Auch das kann man heute noch tun. Über Geld spricht man nicht, Jesus schon. Jesus spricht übers Geld. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld umschreibt im weiteren Sinne alle Gaben und Talente, die wir erhalten haben. Im griechischen Text ist dort von den Talenten tatsächlich die Rede. Das ist eine Maßeinheit, eine Gewichtseinheit, die im Geldwesen verwandt wurde. Und wenn wir heute von Talenten sprechen, in unserer Umgangssprache, ist das darauf begründet. Für uns sind Talente viel mehr. Das sind Begabungen, Fähigkeiten, das, was wir erhalten haben. Wer Christ ist, der weiß, Gott will, dass wir das einsetzen. Und das macht Jesus seinen Jüngern auch klar, indem er dieses Gleichnis seinen Hörern erzählt, den Jüngern damals. Gott möchte, dass wir Gaben einsetzen, mit den Pfunden wuchern, wie man so schön sagt, sie vermehren, statt sie brach liegen zu lassen. Und Jesus hat offensichtlich auch nichts gegen eine hohe Risikobereitschaft. Er verhindert nicht, dass mit dem, was er als Herr seinen Leuten anvertraut, spekuliert wird und investiert wird. Immerhin hätten ja die Diener auch Verluste einfahren können. Also wer so viel Geld seinen Mitarbeitern anvertraut, dass die irgendwas daraus machen, muss auch damit kalkulieren, dass da ein gewisses Risiko mit verbunden ist. Jesus hat aber ganz viel gegen Stillhalten und Verbergen und Vergraben der eigenen Fähigkeiten und der Mittel und Gaben. Das wird bestraft, sehr deutlich im Gleichnis wie im Leben. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld zählt zu den sogenannten Basilea-Gleichnissen, Himmelreich-Gleichnissen. Man kann da mehrerlei erkennen. Einmal, wie man tatsächlich mit Gaben und Geld und Gut umgeht, mit den Talenten und gleichzeitig, welche Folgen es über diese Zeit hinaus hat im Reich Gottes. Das ist ein Gleichnis vom Reich Gottes und es kommt darauf an, was am Ende zählt. Und für ein gutes Ende sind an sich beste Voraussetzungen da. Ein großer Vertrauensbeweis seitens dieses Herrn. Umgang mit Geld, das wissen wir, ist Vertrauenssache. Wir vertrauen nicht jedem unser Geld an. Wir machen keine windigen Geschäfte. Und wenn dann das E-Mail aus Nigeria kommt, dass dann irgendwo Geld bereit liegt und man auf ein Konto ein bisschen was überweisen soll, damit man an die Millionen rankommt, auf solche Dinge falle ich nicht herein. Umgang mit Geld ist Vertrauenssache. Interessant ist, dass dieser Mann, dieser reiche Mensch, seinen drei Mitarbeitern sein gesamtes Vermögen anvertraut. Er hat großes Vertrauen in diese Leute, weil er sie kennt. Ein Mann, gemeint ist Gott, vertraut seinen drei Mitarbeitern sein ganzes Vermögen an. Und dabei gibt er ihnen gar keinen besonderen Auftrag. Er macht das einfach. Die einzige Voraussetzung dabei ist, dass es sein Vermögen ist und sein Vermögen bleibt. Das ist das Einzige, was deutlich wird am Anfang. Das ist sein Vermögen. Wie die drei Mitarbeiter mit diesem Vermögen umgehen, bleibt ihnen völlig selbst überlassen. Es gibt keine Regeln, die der Herr hier vorgibt. Und trotzdem werden diese Mitarbeiter wissen, wie dieser Mensch zum Geld steht und zum Vermögen. Wichtig ist auch, dass der erzielte Gewinn, der ja möglich ist, nicht dem Mitarbeiter gehört, der mit diesem Vermögen arbeitet, sondern an den Inhaber des Vermögens zurückfällt. Immerhin ist es ja sein Talent, mit dem da spekuliert wird. Und es sind beträchtliche Geldsummen, um die es geht. Weiß jemand von euch, wie viel 5 Talente sind? 5 Talente sind 30.000 Denare. Das sind 100 Jahresgehälter. 100 Jahresgehälter eines durchschnittlichen Einkommens zur damaligen Zeit. Durchaus übertragbar auf heute. 100 Jahresgehälter. 5 Talente. 2 Talente entsprechend 40 Jahresgehälter. Das, was ein normaler Arbeiter bis zur Pensionierung, bis zur Rente an 40 Arbeitsjahren erbringt. 40 Arbeitsjahre, 2 Talente. 1 Talent, 6.000 Denare, 20 Jahre, 20 Jahresgehälter werden dort einem Mitarbeiter anvertraut, um etwas daraus zu machen. Das ist viel Geld. Für mich sind das Summen, die ich mir kaum vorstellen kann. 160 Jahresgehälter werden da verteilt auf 3 Mitarbeiter. Aber der Mann kennt ja seine Mitarbeiter und weiß, deren individuelle Fähigkeiten auch einzuschätzen. Insofern verteilt das eben auch ungleich. Und jeder von den dreien wird entsprechend behandelt. Keiner von den dreien ist irgendwo desavouiert, das heißt zum Fehlschlag verurteilt. Er weiß, dass jeder aus dem, was er bekommen hat, etwas Gutes machen kann. Deswegen verteilt er das so. Der 1 Talent bekommt, ist nicht benachteiligt, sondern er hat die Fähigkeiten, aus diesem 1 Talent etwas zu machen. Genauso wie der aus den 5 Talenten etwas machen kann. Und die Verpflichtung zum Handeln, also etwas daraus zu machen, ist unabhängig vom Betrag, von der Höhe des Einsatzes. Und so ist es bis heute, dass Gott Menschen unterschiedliche Gaben gibt. An Zeit, an Geld, Talente aller Art. Talente wirklich im weitesten Sinne. Und dabei gleichzeitig deutlich wird, dass dieses alles, was Gott uns anvertraut, letztlich ihm gehört, was er uns anvertraut, und wir es gut verwalten sollen, im Großen wie im Kleinen. Gott gibt unterschiedliche Talente und Gaben und Möglichkeiten. Es kommt aber darauf an, dass sie genutzt werden und wie sie genutzt werden, entsprechend unseren individuellen Fähigkeiten. Gott verlangt dabei nichts, was uns überfordert. Der 1 Talent bekommt, kann damit etwas im Rahmen seiner Möglichkeiten machen. Der 5 Talente bekommt, hat auch seinen Handlungsspielraum damit. Gott erwartet aber in jedem Fall vollen Einsatz mit dem, was er dem Einzelnen anvertraut hat. Das wird nämlich deutlich, wenn man die Geschichte weiter verfolgt. Und ein Blick auf unsere Talente und Gaben lohnt sich. Wir haben im vergangenen Jahr das Thema Gaben hier miteinander behandelt. Wir sind dran an diesem Thema und manches davon entfaltet sich und wir werden auch manches da noch weiter entdecken an Möglichkeiten. Hier hat Gott uns, jedem Einzelnen, etwas anvertraut. Und das können wir entdecken und hinschauen. Die Frage ist, ob wir uns als vertrauenswürdig erweisen, an dieser Stelle etwas aus dem zu machen, was Gott uns anvertraut hat. Und das Thema Gaben ist auch eng verknüpft mit dem Thema Finanzen. Dicht liegt das beieinander. Auch da hat Gott uns etwas anvertraut und wir sind Verwalter seines Eigentums. Und wenn Jesus Christus unser Herr ist, ist er auch Herr über unsere Talente, über unser Geld, unsere Zeit, unsere Gaben. Die 3 Mitarbeiter gehen an die Arbeit. Sie entscheiden sich, wie sie mit den anvertrauten Talenten umgehen wollen. Sofort nach der Abreise macht sich der Erste an die Arbeit. Er gewinnt die gleiche unglaubliche Summe 100 Jahresgehälter dazu. Wie, wird nicht gesagt, wie er das anstellt. Aber ich habe mal recherchiert, im Bankwesen des alten Israel damals war das durchaus möglich, solch einen Gewinn zu erzielen. Das ist nicht ausgeschlossen gewesen. Zinsen kommen vielleicht von selbst. Und dennoch muss dieses Geld ständig überwacht werden. Wie ist denn der aktuelle Kontostand? Wie sieht's auf unserem Konto aus? Und aktive geschäftliche Unternehmungen sind erforderlich. Das heißt, was mache ich mit diesem Kapital? Wie lege ich es sinnvoll und gut an, damit es eben keine bösen Überraschungen gibt am Monatsende oder vielleicht schon vorher? Auch der zweite. Sofort nach der Abreise des Vermögensinhabers macht auch sich der zweite Mitarbeiter an die Arbeit. Auch er gewinnt diese unglaubliche Summe hinzu. Wie, wird auch hier nicht gesagt. Aber ein gewisses Risiko beim Einsatz des großen Vermögens gehört wohl dazu. Mut, Entschlossenheit, Einsatzbereitschaft, auch Verantwortungsbewusstsein. Und was ist mit dem dritten? Sofort nach der Abreise macht sich auch der dritte Mitarbeiter an die Arbeit. Und der arbeitet wirklich. Der nimmt das Geld wirklich in die Hand und greift dabei noch zu Spaten, Spitzhacke und Schaufel. Der investiert richtig Arbeit und vergräbt 20 Jahresgehälter in der Erde. Da wird richtig Geld versenkt. Das, was wir heute so aus der Wirtschaft kennen, wo die Milliarden versenkt werden, die verschwinden dann irgendwo. Der weiß aber, wo er sie vergräbt. Ja, also die verschwinden nicht irgendwo versenkt, aber er verbirgt sie in der Erde und investiert da richtig. Warum er so handelt, erfahren wir zunächst übrigens nicht. Es ist eine typische Verhaltensweise in Kriegszeiten der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, wo also flüssiger Besitz, also das Kapital, dem feindlichen Zugriff entzogen werden soll. Ich weiß das von meinen eigenen Großeltern. Als die geflüchtet sind aus Schlesien, haben die dort auch ganz viel vergraben. Die haben also im Garten ihres Hauses etwas vergraben unter einem Gartenhaus und das Gartenhaus dann angezündet, damit die Trümmer des Gartenhauses auf den vergrabenen Schatz fallen. Interessant ist, dass heute keiner mehr rankommt an diesen Schatz. Aber dieser vergräbt es, wie in Kriegszeiten. Und wer ein Depositum, also das, worüber er verfügen kann, vergrub, anvertrautes Vermögen sicher verbarg damals, war nach rabbinischem Recht im Judentum im Fall eines Diebstahls von der Haftpflicht befreit. Das heißt, wenn irgendwer diesen Schatz zufällig findet und ausgräbt und dieser Mitarbeiter da auf einmal vor dem Loch steht, in dem nichts mehr drin ist, hat er dafür nicht zu haften. Ist also von der Haftung befreit. Im Gegensatz übrigens zur persönlichen Haftung bei Fehlinvestitionen in den beiden anderen Fällen. Wenn die beiden anderen sich verspekuliert hätten, wären sie persönlich haftbar gemacht worden, weil sie das Geld verspekuliert haben. Der ging auf Nummer sicher und vergrub es. Er war von allem frei. Also wer sein Talent vergräbt, wählt einen scheinbar sicheren Weg. Kein Risiko, kein Verlust, keine Haftung. Eigentlich ganz clever. Die Frage ist, mit welchem dieser Mitarbeiter wir uns heute identifizieren könnten. Vielleicht mit dem, mit den 5 Talenten, dass Gott uns sehr viel anvertraut hat und wir es für ihn gut einsetzen. Oder der mit 2 Talenten, dem Gott viel anvertraut hat, an Gaben, Fähigkeiten, Talenten, und es kommt auch für Gott zum Einsatz. Oder der mit dem einen Talent, wo Gott dir auch viel anvertraut hat, aber du das lieber für dich behältst, so verbirgst, das soll keiner wissen. Das soll auch möglichst so ein persönlicher Schatz bleiben. Der Irrtum liegt nur darin, dass dieses Kapital dir gar nicht gehört. Und wie kommt ein Christ damit zurecht, wenn ihm viel Verantwortung an Geld, an Gaben, an Talenten von Gott übertragen wird? Wie kann man damit umgehen? Der eine ist vielleicht sehr nervös und hofft, dass er diesem großen Vertrauen auch gerecht wird. Ein anderer ist vielleicht sehr stolz. Die Leute bewundern dich. Schau her, das sind deine Gaben und meine Gaben. Manch anderer ist vielleicht überfordert, weil er mit der großen Verantwortung nicht umgehen kann. Und wieder ein anderer ist zuversichtlich, denn er weiß, für wen er tätig ist und wem dieses Kapital, diese Talente gehören. So oder ähnlich könnten die ersten beiden Mitarbeiter damals gedacht haben. Aber der dritte, der alles vergrub, hätte er, ich möchte jetzt mal für ihn sprechen, hätte er vielleicht Hilfe gebraucht, um die Talente sinnvoll einsetzen zu können. Vielleicht ein Berater, eine Beraterin. Hilfe erstmal von Gott, um die Angst auch zu überwinden, etwas mit dem, was Gott einem anvertraut, zu machen. Hilfe von Gott, um das nötige Vertrauen zu gewinnen, dass Gott auch für ihn sorgt und er sorglos auch mit diesem Geld, dem Kapital umgehen kann. Hilfe auch vielleicht von anderen beim Entdecken der Talente und der Möglichkeiten. Was kann man mit Gaben, Finanzen, Talenten tun? Oder braucht er vielleicht eine Erkenntnis, dass ja letztlich alles eh Gott gehört und er von Gott viel anvertraut bekommen hat? Stell dir vor, Jesus würde jetzt hier durch die Tür kommen, diesen Gemeinderaum hinein. Wäre Jesus mit dem Einsatz von Talenten, Gaben und Geld einverstanden? Was könnten wir zu Jesus sagen, wenn er uns fragt? Vielleicht könnten wir sagen, Jesus, frag mich lieber nicht, wie ich mit anvertrautem Geld und Gaben umgehe. Das ist mir peinlich und wir reden nicht darüber. Oder jemand sagt vielleicht, ich setze mehr als den Zehnten ein, ich gebe den Zwanzigsten. Und stellt dann fest, das sind 5%. Oder jemand sagt, ich schätze, Jesus ist so 50-50 mit mir zufrieden. 50% ist ja eine ganze Menge. Ist immerhin die Hälfte. Und ein anderer sagt vielleicht, ja, ich setze tatsächlich alles ein, was ich habe und bin, was Gott mir zum Leben gibt. Und das Lied, Jesus, dir gehört mein Leben und Lobpreis, hat für mich wirklich eine Bedeutung, weil Jesus der Herr über mein ganzes Leben ist. Die Talente und das Kapital und die Gaben nicht ausgeschlossen. Im Gleichnis vom anvertrauten Geld kommt der Vermögensinhaber nach langer Zeit zurück. Und dann hält er Abrechnung. Das ist sein gutes Recht. Immerhin ist er nicht verschwunden, er ist nur verreist. Er kommt wieder. Und zwei sind erfolgreich und weisen dann ihre Gewinne vor. Du hast mir 5 Talente anvertraut, Herr, und ich habe noch 5 weitere dazu verdient. Hier sind sie. Und der andere, du hast mir 2 Talente gegeben, Herr, und ich habe noch mal 2 dazu verdient. 14 Talente liegen da jetzt auf dem Tisch. Das alles ohne weitere Erklärung, ohne Kommentar und mit dem Wissen, alles gehört eh dem Vermögensinhaber, auch der erwirtschaftete Gewinn. Hier ist deins, hier ist das inklusive Gewinn. Und der Herr freut sich und hat ein großes Lob für seine Mitarbeiter bereit. In den Übersetzungen der Bibel wurde es auch deutlich. Sehr gut. Die werden gelobt. Ja? Das heißt, der Vermögensinhaber nimmt das nicht für selbstverständlich und sagt, ja, sack ich mal eben ein und ist okay. Nein, sehr gut. Du bist tüchtig und treu. In kleinen Dingen hast du dich als zuverlässig erwiesen. Wobei ich denke, das ist ein gewisses Understatement. Kleine Dinge, 100 Jahresgehälter sind keine Kleinigkeit. Und 40 Jahresgehälter auch nicht. Ich denke, da übertreibt der Herr etwas. Und eine Belohnung ist auch in Aussicht gestellt. Vertrauen wird belohnt und Größeres wird anvertraut und immerhin eine Einladung zu einem Fest. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Das ist die große Party im Reich Gottes. Das heißt, Zuverlässigkeit im Kleinen macht Menschen bei Gott groß. Zuverlässigkeit im Kleinen macht Menschen bei Gott groß. Gott lässt sich nicht schenken, aber er vertraut uns Dinge an, damit wir etwas daraus tun und machen. Und zur Belohnung werden beide über vieles gesetzt. Das heißt, sie bekommen führende Positionen im Unternehmen ihres Herrn und diese Auszeichnung bleibt Realität. Und dann ist da noch diese andere Sache, die Aufforderung zum Freudenfest des Herrn zu kommen. Diese Auszeichnung macht die Szene transparent im Blick auf das Freudenfest im Reich Gottes. Das heißt, da richtet Jesus den Blick über das Diesseitige hinaus. Aber wir merken in jedem Fall, Investition und Risikobereitschaft im Einsatz der Talente, der Gaben und des Geldes für Gott zahlt sich aus. Haben die ersten beiden Mitarbeiter das Vermögen und den Gewinn kommentarlos und ganz selbstverständlich dem Inhaber des Vermögens vorgelegt, so beginnt der dritte Mitarbeiter mit einer langen Vorrede und Rechtfertigung, bevor er dann das anvertraute Vermögen zurückgibt. Der schiebt eine ganz lange Erklärung vor. Und dann sagt er, hier hast du zurück, was dir gehört. Er gibt das anvertraute Talent zurück, ohne es vermehrt zu haben. Seine Motivation, ich habe genug getan, indem ich das anvertraute Talent bewahrt habe, verborgen habe, für mich behalten habe. So als wäre es meins. Und eine weitere Motivation, ich habe Furcht vor dem Herrn, denn er ist nach meinem Eindruck streng, auf seinen Besitz gedacht und sogar geldgierig. Ist interessant, welches Bild von seinem Chef dieser Mitarbeiter hat. Der wusste offensichtlich genau, welche Erwartungen dieser Chef hat und hat aus Angst nichts daraus gemacht. Seine Erklärung, deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Kann Angst vor Gott also eine Gottesbeziehung, die nicht in Ordnung ist, tatsächlich dazu führen, dass man seine Talente verbirgt und vergräbt? Der Mensch macht das hier. Und kann ein Mensch so lieblos und verantwortungslos sein, dass er seine Talente nicht offenlegt, weil sie nicht zum eigenen, eigensüchtigen Gewinn, sondern für Gott eingesetzt werden sollen? Der verwechselt nämlich das Kapital, als wäre es seins. Dabei gehört es seinem Herrn. Und kann man als Christ, das ist jetzt hart formuliert, versagen, indem man ignoriert, dass uns alles von Gott anvertraut ist und zum Bau seines Reiches eingesetzt werden soll? Diese Himmelsreichsgleichnisse fordern einen Menschen ja ganz schön heraus, bis heute. Erschreckend, aber wahr ist ja, dass ein verzagtes Stillhalten für sich behalten, ein Vergraben der von Gott anvertrauten Talente, Gaben und so weiter, bestraft wird. Im Gleichnis wie im Leben. Das ist hart. Und manche Ausleger setzen da genau den Schwerpunkt, sagen, das ist also eine massive Drohung und es ist sehr schwierig, das zu akzeptieren. Dabei darf man aber nicht übersehen, was die ersten beiden auch an Lob bekommen. Sehr gut. Und komm zu meinem Fest. Könnte man diesem dritten Menschen vielleicht jetzt zur Seite stehen und ihn rechtfertigen? Vielleicht könnte man ja sagen, sein Talent ist so gering, dass es sich gar nicht lohnt, dass er etwas damit anfängt. Der schätzt das als so klein an, weil er auf die großen Talente der anderen schaut und sagt, das ist es nicht wert, dass ich etwas daraus mache. So wenig Gaben, so wenig Geld. Was soll Gott mit diesen Peanuts anfangen, um mit dem Chef der Deutschen Bank zu sprechen? Und dennoch wird verurteilt, wer nur ein Talent anvertraut bekommen hat und es ungenutzt lässt. Gott ist das scheinbar nicht egal, was mit dem, was er Menschen anvertraut, geschieht. Jeder soll offensichtlich das, was zum Bau des Reiches Gottes eingesetzt werden soll, wirklich investieren, was Gott ihm an Talenten, Gaben und Geld anvertraut. Keiner hat den Dispens, ist davon ausgenommen. Und gerade, dass der mit dem wenigsten versagt, bestätigt das. Zum Schluss, worauf kommt es an, wenn wir so ein Gleichnis aus Matthäus 25, so nochmal zum Nachlesen zu Hause, wenn wir das so hören? Ich denke, wichtig ist zu erkennen, was wir sind und was wir haben, ist uns von Gott anvertraut. Es gehört letztlich ihm und wir sind seine Verwalter. Unsere Aufgabe besteht darin, die uns anvertraute und begrenzte Lebenszeit mit den Gaben zu füllen, die Gott uns anvertraut. Die Talente, die geistlichen Gaben, die finanziellen Mittel. Jesus redet darüber. Und noch etwas. Es ist auch eine Art des Bekenntnisses zu Christus. Wer bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Also wer sagt, ich bin Christ, schließt das ganze Leben ein. Jesus Christus ist der Herr über das ganze Leben. Der bekennt sich auch zur Herrschaft Gottes über die Talente, die Gaben und das Geld und was uns sonst alles ganz wichtig erscheint. Und andererseits, wer sich als Christ nicht für das Reich Gottes engagiert, der versagt nach dem, was Jesus hier sagt. Das ist keine Sonderlehre, sondern eine biblische Wahrheit, die auch in anderen Gleichnissen immer wieder bestätigt wird. Andererseits, wer für Gott und sein Reich alles unter Gottes Herrschaft stellt, wird von Gott selbst überrascht. Sehr gut. Wird gelobt und eingeladen. Erfreut. Weil Gott diesen Menschen auch größere Gaben anvertraut und auch großzügig Teilhabe am eigenen gewährt. Und letztlich öffnet Gott die Tür zu seinem großen Fest im Reich Gottes, das dann gefeiert wird, wenn wir uns in großen und kleinen Dingen als treu gegenüber Gott erweisen. Und so kann man auch über Geld reden. Und so scheut Jesus sich nicht, auf den Einsatz von Talenten hinzuweisen. Ich bin sicher, dass jeder von uns Talente anvertraut bekommen hat. Amen.